Liebe Gemeinde, bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich Sie noch einmal bitten, das Gesangbuch zur Hand zu nehmen und eine Seite aufzuschlagen. Vielleicht können Sie nachher einfach so eins von den Bändeln, sofern Sie eins haben, da reinlegen. Eine Seitenangabe für gute Augen. Wohlgemerkt die Seite, nicht die Nummer 1378. 1378. Lassen Sie sich vom Text nicht erschlagen. Wir brauchen es nachher noch, dass Sie es nachher zur Hand haben. 1378, auf der Seite daneben ist die Nummer 781. Daran kann man sich auch orientieren. Dankeschön. Unser Predigttext heute, liebe Gemeinde, der erzählt es uns noch einmal. Wir haben es ja gerade im großen Bogen schon besungen, diese Ereignisse dort am Kreuz, so wie sie der Evangelist Johannes erzählt im Kapitel 19 ab Vers 16. Da überantwortete Pilatus ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die in Psalm 22 sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester, Maria die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Hyssoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Liebe Gemeinde, es ist mir unvergesslich, es ist schon einige Jahre her. Ich war im Rahmen einer Fortbildung als Pfarrer in einem Praktikum der Krankenhausseelsorge in einem Stuttgarter Krankenhaus und habe dort noch eine Familie begleiten dürfen, einen Mann, einen N50er, der in der Endstufe an Krebs erkrankt war. Ihm und uns allen war klar, dass er auf der letzten Etappe seines Lebens unterwegs war. Ein sehr geachteter Mann, Bürgermeister seiner Heimatgemeinde, mit einer wichtigen Rolle im gesellschaftlichen Leben. Eines, so sage ich es mal, der bisher vielleicht nicht unbedingt dadurch aufgefallen ist, dass er nun ständig sonntags den Gottesdienst besucht hätte. Aber ein Mann, das haben wir alle gespürt, der jetzt auf dieser letzten Wegetappe seines Lebens noch einmal sehr auch ja, um seinen Glauben gerungen hat. Und ich glaube, in diesem Ringen von Gott auch gefunden worden ist. Unvergesslich, als ja, man bereits alle anderen Besucher und Besucher von ihm abschirmte, gut verständlich, nur noch die Familie war an seinem Bett, seine Frau und seine drei erwachsenen Söhne. Und ich durfte auch dabei sein und habe das als großes Privileg empfunden, denn ich wurde Augenzeuge, wie er sozusagen seine letzten Worte an seine Söhne richtete, die einfach alle noch nacheinander an dieses Krankenlager traten. Und es waren zwei Dinge, die er seinen Söhnen sagte. Das eine, kümmert euch um eure Mutter. Und das andere war, habt Gottvertrauen. Ich höre es noch wie heute, wie wenn es gerade eben gesagt würde, habt Gottvertrauen. Das war das Vermächtnis dieses Mannes in diesem Augenblick, in dem sich alles ja elementarisiert. Letzte Worte auf dem Sterbelager. Zugespitzte Botschaft, das, was einem Menschen zuletzt wichtig ist, was er hinterlassen möchte. Das, was er sagt, wenn ja vieles andere nicht mehr wichtig ist und zurücktritt, was in seinem bisherigen Leben sehr wichtig gewesen ist. Kümmert euch um eure Mutter und habt Gottvertrauen. Was werden meine letzten Worte sein, sofern es diese Situation geben wird, in Gegenwart vielleicht meiner Frau oder meiner Kinder? Ich weiß es noch nicht. Letzte Worte, sie haben eine besondere Würde. Und auch in der Bibel werden wir Zeugen solcher letzten Worte von Männern und Frauen des Glaubens. Jakobs zum Beispiel, seinen Segen über seine Söhne vor seinem Tod nachzulesen in 1. Mose 48. Oder zum Beispiel Josua, der, als er spürt, dass sein Ende langsam kommt, noch einmal das Volk Israel in Sichem zusammenführt und als letztes Wort diesen Menschen sagt, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Oder die letzten Worte des König David an seinen Sohn Salomo in 1. Könige 2. Und eben, liebe Gemeinde, auch im Neuen Testament, heute hier und jetzt, die letzten Worte Jesu, als er schon am Kreuz hängt. Es sind 7 Sätze, die Jesus sagt, so ist es uns zumindest überliefert, diese 7 Worte. Und im Laufe der 2000 Jahre, seit wir diese 7 Worte kennen, waren sie ja schon oft Gegenstand auch tiefer Meditation, hinreißender Musik und auch großer Literatur. 3 von diesen 7 letzten Worten Jesu sind uns im Johannesevangelium überliefert, nur dort. Wir haben sie gerade eben in der Verlesung des Predigttextes schon gehört. Mich dürstet und Frau, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter und es ist vollbracht. Und wir sehen auch dieses Mal in diesen letzten 3 Worten und in diesen letzten 3 Worten ist eigentlich alles gesagt, was zu sagen ist. Darin verbirgt sich das ganze Evangelium. Machen wir uns auf den Weg. Das Erste, mich dürstet, sagt Jesus. Mich dürstet. Gutes Lutherdeutsch. Im Urtext steht da nur ein Wort, Dipsau. Wir können das in der deutschen Sprache gar nicht so als ein Wort übersetzen. Dipsau. Wir brauchen mindestens 2 Worte. Luther hat das eigentlich faszinierend gemacht mit mich dürstet. Wenn wir nur sagen würden Durst, dann ja, es fehlt das Personalpronomen. Man könnte vielleicht sagen ich Durst. Aber was wichtig ist, es ist nur ein Wort von Jesus herausgepresst und herausgestammelt. Und das ist doch ein eigenartiger Kontrast, denn wir kennen doch diesen Jesus eigentlich als einen Mann des Wortes. Ich erinnere nur an den Bergprediger zum Beispiel. Nur weniges von dem, was er dort sicherlich gesagt hat als Jüngerlehre, ist uns überliefert im Evangelium. diese geschliffenen, diese treffenden, diese prägnanten Worte. Wir kennen Jesus als den Prediger vom Schiff, wie er dort den Menschen, die von überall herströmen, das Evangelium verkündigt, das nahe herbeigekommene Reich Gottes und wie er mit seinen Gleichnissen Einblick gewährt in das Wesen des Himmelreichs. Wir kennen Jesus als einen wortmächtigen Gerichtsprediger, der mit eindringlichen, schonungslosen Worten besonders die Pharisäer und Schriftgelehrten zurechtweist. Und jetzt, in diesem Augenblick, nur noch die Psau, Durst. Jesus hat unendlichen Durst. Der Mann des Wortes ringt jetzt um jeden Buchstaben, der ihm da gerade noch über die Lippen kommt. Geschwitzt hat er ja schon im Garten Gethsemane am Vorabend seines Todes. Dann die Folter im Palast des Hohen Rats. Dann am frühen Morgen die Kreuzigung. Wir können es uns gar nicht ausmalen, was das bedeutet. Ein Körper in Aufruhr, zugleich völlig erschöpft von der Tortur der letzten Stunden. Einer, der um jeden Atemzug ringt, der gezeichnet ist vom Blutverlust, der der brennenden Mittagshitze ausgesetzt ist, eine unsägliche, eine unvorstellbare Qual. Jesus hängt ja Stunden am Kreuz. Und dann mittags um 3 stirbt er. Ja, vermutlich eine Mischung zwischen Erstickungstod und Kreislaufkollaps. Die Psau, mich dürstet. Da leidet ein Mensch durch und durch. Und hier begegnet uns Christus in seiner ganzen existenziellen Bedürftigkeit. Hier hat ein großes Verlangen nach Wasser. Hier ist einer am Verschmachten. Hier hat einer keine Kraft mehr, sich zusammenzureißen, die Haltung zu bewahren. Es kommt ihm armselig einfach noch als Gestammel über die Luft. Ich habe Durst, mich dürstet, die Psau. Und wir erfahren bei Johannes, dass das ja auch kein Zufallsopfer ist, dass es wirklich göttliche Inszenierung ist, dass er da hängt und verschmachtet, das ist göttliches Programm. Hier wird die Schrift erfüllt. Johannes weist uns extra darauf hin und zitiert Psalm 22. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Vertrocknete Kräfte und klebende Zunge. Wir kennen sonst den starken Jesus, der Kranke heilt, der Menschen aufrichtet, der ihnen neues Ansehen verleiht, der Menschen wieder aufrichtet. Jetzt sind seine Kräfte verdorrt. So tief ist er gesunken, liebe Gemeinde. Da ist nichts mehr Glanzvolles, da ist nichts mehr Wegweisendes, da ist nichts mehr Himmlisches und eigentlich zumindest mutmaßlich schon gar nichts mehr Göttliches. Da ist einfach nur Durst, vertrocknete Kraft, klebende Zunge. Wir begegnen hier in einer erschütterlichen Eindrücklichkeit der ganzen Menschlichkeit Jesu. Er ist hier ganz Mensch. Er teilt dieses Menschsein durch und durch mit uns. Auch in seiner ganzen Not und in seiner Bedürftigkeit. Er teilt das Menschsein mit uns auch auf Lebensetappen, an denen meine Seele vertrocknet ist, an dem auch mir die Zunge übertragen am Gaumen klebt. Bis hin auf das Bett im Krankenhaus. Ich denke jetzt auch an diesen verstorbenen Bürgermeister oder ans Sterbelager. Das hat Bedeutung. Die Psau, mich dürstet. Diese tiefste Form der Solidarisierung, der Identifizierung mit uns Menschen. Mit unserer Bedürftigkeit und unserem Durst. Nun, liebe Gemeinde, gibt es keinen Durst, den er nicht kennt. Gewiss, er kennt zum einen den Durst der Millionen, die auch heute noch im 21. Jahrhundert immer noch keinen Zugang zum sauberen Trinkwasser haben. Aber er kennt eben auch den Durst der Millionen und Milliarden von Menschen, den Durst nach Liebe, nach Anerkennung, nach Freiheit, nach Glück, nach Leben. Irgendwo rufen wir das doch alle, mich dürstet, die Psau. Und Jesus durchleidet dieses Gefühl mit uns und stirbt dann. Was Jesus uns in unserer Bedürftigkeit gibt, sind keine Almosen, die er irgendwo aus seinem göttlichen Reichtum nun irgendwie abzweigt. Was Jesus uns mit unserem Lebendurst in die Hände legt in diesem Augenblick, ist er selbst. Ist er selbst. Mich dürstet. Aber das ist nicht alles. Ein zweites Wort von Jesus. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Nach der Theologie des Johannesevangeliums ist Jesus vom Vater gesandt und beauftragt, um das Werk des Vaters in dieser Welt zu erfüllen. Und jetzt ist es soweit. Dieses Werk ist erfüllt. Jesus sagt, es ist vollbracht. Es ist interessanterweise im Griechischen wieder nur ein Wort. Tetelestai. Es ist vollbracht. Liebe Gemeinde, es sieht nach einer katastrophalen Niederlage aus, für die Jünger allzumal und für die Menschen, die um dieses Kreuz herumstehen. Aber es lohnt sich genau hinzuhören. Tetelestai. Irgendein kluger Theologe hat herausgefunden, ich gehe mal davon aus, dass das stimmt, dass in jener Zeit bei Vertragsabschlüssen in der Geschäftswelt ein Vertrag mit diesem Wort Tetelestai, es ist vollbracht, sozusagen besiegelt wurde. Oder dass auch, wenn Rechnungen zu bezahlen waren, auf die Quittung man das Wort Tetelestai geschrieben hat, es ist vollbracht, es ist bezahlt sozusagen. Es ist nichts mehr offen. Der Besitzerwechsel hat sich vollzogen. Und dann merken wir plötzlich, liebe Gemeinde, dass das vielleicht ein Jude noch einmal mit einem ganz anderen Ohr hört, wenn Jesus jetzt Tetelestai sagt. Es ist etwas Großes vollbracht, da wurde ein enorm wichtiges Werk vollendet. Da ist jetzt etwas bezahlt und ein Besitzerwechsel vollzogen. Liebe Gemeinde, eine Karfreitagspredigt wird sich immer darum mühen, auch ein Stück weit der Bedeutung, dem Sinn dieses Todes Jesu auf die Spur zu kommen, mehr oder weniger umfassend oder erfolgreich. Sicherlich oft auch eher stammelnd. Und einfach dem nachdenkend, was da in seiner ganzen Tiefe für uns vollbracht wurde. Es gibt ja im Neuen Testament auch verschiedene Erklärungsmodelle, die beschreiben, was ja durch den Tod Jesu am Kreuz für uns vollbracht wurde. Ich möchte mit Ihnen heute einfach das anschauen, wie sich das Karl Barth zurechtgelegt hat. Ja, wohl sicher der bedeutendste Theologe des 20. Jahrhunderts. Und jetzt sind wir bei der Seite im Gesangbuch und ich möchte Sie einfach bitten, sie einmal aufzuschlagen. 1378. Lesen Sie es einfach mal mit, wenn ich es vorlese. Karl Barth schreibt da seine Interpretation von Tetelestai, was da vollbracht wurde. Schon dieser erste Satz, die ersten vier Worte sagen so vieles. Der Mensch ist gehalten. Der Mensch ist gehalten. Die entscheidende Aussage der christlichen Botschaft ist aber diese. Eben der seiner eigenen Wirklichkeit Entfremdete, eben dieser unendlich und unheilbar Gefährdete, dieser, was ihn betrifft, einfach böse und verlorene Mensch, ist von Gott gehalten. Der Mensch ist untreu, aber Gott ist treu. Der Tod Jesu Christi ist nicht nur Gottes Anklage gegen den Menschen, nicht nur sein Urteil über ihn, es ist auch der Sieg und die Aufrichtung der vollen Herrschaft seiner Gnade. Gott ist gerecht. Er lässt seiner nicht spotten, was der Mensch sät, das muss er ernten. Aber Gott selbst, und ich sage jetzt hinzu, Gott in seiner Dreieinigkeit als Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, Gott selbst hat es auf sich genommen, diese fatale Ernte einzubringen und Gott selbst hat anstelle des Menschen für den Menschen neue Saat gesät. Gott selbst in seiner Ganzheit hat sich unter die Anklage und unter das Urteil über den gottlosen Adam und über den Brudermörder Kain gestellt. Und Gott selbst ist an ihrer, an unserer Stelle für uns der wirkliche Mensch gewesen, von dessen Weg wir abgewichen sind. Gott selbst hat damit das Wort der Vergebung gesprochen, das Wort des neuen Gebots, das Wort von der Auferstehung des Fleisches und vom ewigen Leben. Dass seine Gnade reine, freie, unverdiente Gnade ist, wird hier unzweideutig. Aber noch wichtiger ist das andere. Hier ist es begründet und hier wird es offenbar, dass Gottes Gnade bleibt, siegt, herrscht und gilt. Nichts kann weniger verschwiegen werden als dies, dass die christliche Botschaft in ihrer entscheidenden Aussage Evangelium ist, frohe Botschaft. Sie geht davon aus, dass das Reich zwar noch nicht sichtbar, aber schon gekommen, dass alles vollbracht ist. Von da aus, gemeint ist die frohe Botschaft, von da aus protestiert sie gegen allen Pessimismus, alle Tragik, alle Skepsis. Sie verbietet dem, der sie hört, ein zweifelndes, trauriges Gesicht zu machen. Tetelestai, das war jetzt ja hartes Brot, aber Sie haben zu Hause ja ein Gesangbuch und können gerne noch einmal heute zu Hause die Gelegenheit nutzen, das noch einmal nachzulesen und nachzumeditieren und Gott auch nachzudanken. Tetelestai, das zweite Wort, das Jesus am Kreuz spricht. Und noch ein drittes Wort, liebe Gemeinde, ein Wort, das Jesus an den Lieblingsjünger und an seine eigene Mutter Maria richtet. Frau, siehe deinen Sohn und Sohn, siehe deine Mutter. Nur eine ganz kurze kleine Begebenheit im Ablauf des Kreuzigungsgeschehens und allein Johannes hält sie fest. Aber es ist wert, an dieser Szene zu verweilen. Denn wir merken, liebe Gemeinde, Jesu Tod hat nicht nur Bedeutung im Blick auf unsere Beziehung zu Gott, das auch, das haben wir gerade eben gehört und gelesen. Was am Kreuz geschah, will zugleich eben auch Einfluss nehmen auf unsere Beziehungen zwischenmenschlich, von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester. Der sterbende Jesus weist seine Mutter und seinen Jünger zueinander. Siehe, das ist dein Sohn und siehe, das ist deine Mutter. Das heißt, liebe Gemeinde, das Versöhnungswerk, das Jesus hier am Kreuz stiftet, gilt nicht nur im Blick auf die Versöhnung zwischen Gott und Mensch. Auch die Versöhnung unter uns Menschen gehört in dieses Kreuzigungsgeschehen mit hinein. Denn durch die Sünde ist ja nicht allein das Verhältnis zu Gott zerstört, sondern auch das Verhältnis untereinander, das erleben wir jeden Tag. Darum werden unter dem Kreuz Jesu exemplarisch zwei Menschen zueinander gewiesen. Sie sind fortan verbunden in einer neuen Gemeinschaft, die der sterbende Jesus gestiftet hat. Und deshalb, liebe Gemeinde, werden wir uns nachher auch nicht ohne Grund nach dem Abendmahl, wenn wir noch einmal Brot und Wein gegessen und getrunken haben, uns gegenseitig den Frieden Gottes zusprechen, weil sich genau darin das auch zeigt, dass wir nun als Versöhnte zusammen unterwegs sind. Was unter dem Kreuz Jesu geschah, das will sich unter uns fortsetzen. Es will unsere Ich-Bezogenheit durchbrechen, es will unsere Vorurteile beseitigen, unsere Gedankenlosigkeit korrigieren. Siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter, liebe Gemeinde, ich darf das einmal ein wenig fortsetzen in unsere Lebenspraxis hinein. Ehemann, siehe, da ist deine Ehefrau, für die du neben deinen beruflichen und sonstigen Verpflichtungen vielleicht keine Zeit nimmst. Oder Frau, siehe, da ist dein Mann, der gerade jetzt vielleicht in einer beruflichen Krise steckt und damit nicht so richtig zurechtkommt und Zuwendung braucht. Oder siehe, Mutter, da ist deine Tochter, auch wenn du im Augenblick vielleicht ihren Weg und ihr Verhalten nicht verstehst. Oder an uns alle, siehe, da ist dein Nächster, auch wenn er als Flüchtling aus Syrien oder als Asylbewerber aus Afghanistan zu uns kommt. Oder siehe, du Vater und du Mutter, da ist euer Kind von Gott geschaffen, ein lebendiger Mensch, der im Mutterleib heranwächst und über dessen Schicksal ihr nicht nach eigenem Ermessen verfügen könnt. So könnte man fortfahren und die Worte von Jesus dort am Kreuz in einen weiteren Rahmen stellen. Sie wollen uns helfen, ja auch im Großen, vielleicht sogar im ganzen Welthorizont zu denken, Vorurteile zu überwinden, Feindbilder abzubauen. Egal ob im Osten, im Westen, im Norden oder im Süden. Sie wollen diese Worte ein Damm sein gegen Fremdenhass, gegen Feindlichkeit anderen gegenüber, gegen nationalen Egoismus und Populismus, gegen politischen Radikalismus. Es ist vollbracht, liebe Gemeinde, das heißt, der Tod Jesu bedeutet auch das Ende unserer Beziehungslosigkeit. Das eben auch. Wir spüren das. Drei Worte. Mich dürstet, es ist vollbracht und Sohn, siehe deine Mutter und Mutter, siehe dein Sohn. Drei Worte in sich hineingefasst, das ganze Evangelium, die ganze frohe Botschaft, Worte des Lebens. Amen.